Herzlich willkommen zu Selfmade. Mein Name ist Sebastian Klein, ich bin Unternehmer und setze mich mit der Initiative Tax Me Now für Steuergerechtigkeit ein. Und in diesem Podcast lade ich spannende UnternehmerInnen ein, um über Steuergerechtigkeit zu sprechen, über ihre eigene unternehmerische Reise und aber auch über die Frage, wie viel Selfmade eigentlich in einem Selfmade-Millionär stecken kann. Heute freue ich mich sehr, dich zu begrüßen, Lisa Jaspers. Du bist Gründerin von Folkdays unter anderem, Co-Initiatorin des Unlearn Business Lab und Co-CEO von TBD. Du bist politische Aktivistin, hast unter anderem das Buch Starting a Revolution geschrieben und arbeitest, glaube ich, gerade auch schon wieder am nächsten Buch. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Freut mich sehr, dass du hier bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Und ich habe eine Einstiegsfrage für dich und die ist, zahlst du eigentlich gerne Steuern?
Ich zahle sehr gerne Steuern. Ich habe immer das Gefühl, dass ich ziemlich wenig Steuern zahle. Dafür, weil ich auch einfach immer, ich habe noch nie sehr, sehr viel Geld verdient. Aber ich habe das Gefühl, dass ich an anderen Stellen hoffentlich dafür wettmache, dass ich so wenig Geld verdiene in Richtung Umverteilung.
Und du zahlst gern Steuern, weil du das Gefühl hast, das ist dein Beitrag zur Gesellschaft? Oder warum zahlst du gern Steuern?
Weil ich das Prinzip der Umverteilung sehr sinnvoll finde. Weil ich auch erlebe, dass es immer noch einen sehr, sehr großen Unterschied macht, in was für eine Familie ich geboren werde als Mensch. Und dieses Narrativ von, alle können es erreichen und alle können irgendwie sozial aufsteigen. Ich meine, da wissen wir ja auch mittlerweile alle, dass das ein Mythos ist, vor allen Dingen in Deutschland mit dem unglaublich ungerechten Bildungssystem. Und ich glaube, dass es nicht genug Umverteilung gibt. Und ich glaube auch, dass es an anderen Stellen zusätzlich noch viel mehr Mechanismen geben müsste, die auch eine soziale Mobilität erlauben. Aber grundsätzlich finde ich das Prinzip der Umverteilung schon sinnvoll und gut und würde mir wünschen, dass da noch mehr passiert.
Können wir auch gleich noch so sprechen. Und sag mal, du machst ja sehr viele verschiedene Sachen. Ich habe dich jetzt einfach mal Unternehmerin genannt. Das ist auch dein Selbstbild.
Ich glaube, ich bewege mich von diesem Selbstbild weg, weil ich irgendwann erkannt habe, dass ich sehr schlecht darin bin, Kapital zu akkumulieren. Ich würde sagen, ich bin sehr gut darin, Kapital im Fluss zu halten. Ich glaube, mit dem Wunsch zumindest, dass es da hinfließt, wo es am meisten benötigt wird oder wo es am meisten bewirken kann. Und deshalb, gut, dass du das auch schon so explizit machst, reibe ich mich sehr mit diesem Begriff, weil ich auch das Gefühl habe, dass es so eine sehr starke Überhöhung gesellschaftlich gibt, dass UnternehmerInnen immer sehr gefeiert werden. Und ich sehr viele Menschen in meiner Umgebung habe, in meiner Familie, in meinem Umfeld, die auch UnternehmerInnen sind und bei den allermeisten sagen würde, es hat sehr viel damit zu tun, wie sie aufgewachsen sind und wie mit welchem Selbstverständnis sie in die Welt gestartet sind und wie sie ihren Gestaltungsraum nennen. Genau, und von daher, ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt bezeichne, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, auch Aktivistin passt nicht so richtig, also schon manchmal und manchmal auch nicht. Ja, ich hatte mal irgendwann diesen Begriff Systempreneurship. Eine Systempreneurin. Das ist irgendwie was ich schon auch nochmal interessant finde. Aber ich, vielleicht brauche ich auch gar kein Label.
Aber du würdest also sagen, dass der Begriff Unternehmer, UnternehmerInnen in Deutschland sehr stark assoziiert wird mit Menschen, die versuchen, Kapital vor allem in ihre Richtung fließen zu lassen? Würdest du sagen, das ist eigentlich so die gängige?
Zumindest in ihren Unternehmen zu akkumulieren, ne? Also ich kenne auch total viele UnternehmerInnen, die sehr daran interessiert sind, auch das zu ihren MitarbeiterInnen fließen zu lassen. Also ich würde gar nicht sagen, dass das immer so ein totaler Selbstbezug ist, aber es geht im Endeffekt schon darum, in irgendeiner Form an einem Ort, wo Geld ist, noch mehr Geld zu erschaffen. Das kann dann auch wieder in irgendwelche Richtungen fließen, aber im Grunde ist es schon so eine Bewegung, die ich auf jeden Fall sehe, ja.
Und sag mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du solche Sachen machst, die du jetzt gerade machst? Das ist ja ein relativ ungewöhnlicher Weg. Was hat dich, kannst du uns vielleicht mal ein bisschen mitnehmen auf deine Reise?
Ja, die ist aber lang. Das ist ja 4-Stunden-Podcast, ne? Ich habe Politik in Berlin studiert und dann Entwicklungsökonomie in London, an der London School of Economics. Und habe mich immer für, eigentlich auch immer schon so ein bisschen für Ungleichheit interessiert. Also ich glaube, ehrlich gesagt, vor allen Dingen habe ich mich für die Frage interessiert, wie entsteht Ungleichheit und wie kann man sie überwinden? Ich glaube, das war so eine sehr starke Motivation in meinem Leben. Und ich habe dadurch dann den Lebensweg gewählt und das Studium gewählt und habe dann auch erstmal irgendwie in einer NGO gearbeitet und habe danach in einer Beratung gearbeitet, die sich mit dem öffentlichen Sektor beschäftigt und habe dort auch Projekte gemacht und habe aber irgendwann gemerkt, dass vor allen Dingen dieses Thema Armutsbekämpfung aus den Perspektiven, aus denen ich das da wahrgenommen habe, für mich immer so einen komischen Beigeschmack hatten. Nämlich, also damals hat mir dieser Begriff gefehlt, aber heute könnte ich den auch benennen. Und zwar hat sich das immer sehr neokolonialistisch angefühlt. Also eigentlich so ein bisschen nach einer Vertiefung von einem Machtungleichgewicht, was man eigentlich aufheben will, aber trotzdem irgendwie immer wieder verstärkt. Und zusätzlich hatte ich noch immer sehr große Probleme mit meinen Führungskräften. Also eigentlich hatte ich keine Probleme mit denen, sondern eigentlich mochte ich die immer und die mochten mich, glaube ich, auch. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich sehr schlecht unterordnen konnte und immer sehr viel Konflikte mit meinen Chefinnen und Chefs hatte. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so habe ich keinen Bock mehr drauf, ich gründe und hatte vor allen Dingen diese Idee von, okay, wie kann man denn eigentlich in eine Richtung Armutsbekämpfung gehen, ohne dieses White Savior Prinzip, also ne, dass man irgendwie das Gefühl hat, man erzählt jetzt Leuten, wie die ihre Armut zu lösen haben, obwohl man natürlich direkt dafür verantwortlich ist, dass viele Menschen in Armut leben, gerade wenn man sich globale Lieferketten anguckt, gerade wenn man sich die Historie der Kolonialisierung anschaut. Und für mich waren damals Lieferketten wirklich so ein Tool, was ich gesehen habe. Mir ging es damals nicht um, wir haben dann einen Online-Shop eröffnet für Accessoires, Interior und unterschiedliche Textilien und
mit Folk Days für die.
Genau, mit Folk Days. Und die Idee war quasi, Lieferketten so zu gestalten, dass maximal viel Wert vor Ort hängen bleibt. Und mit Wert meine ich wirklich Geld, aber auch teilweise Designs, ne, und solche Dinge. Das heißt, wir haben eigentlich unser Businessmodell von Anfang an so aufgezogen, dass wir uns angeschaut haben, welche Produkte können maximal viel Wert vor Ort generieren. Und dann sind wir im Kunsthandwerk gelandet. Und genau, und das habe ich, also vor 12 Jahren haben wir Folk Days gegründet und das war sozusagen immer der Fokus. Also bei allem, was wir gemacht haben, immer zu schauen, okay, ne, wie kriegen wir das so hin? Und dann war natürlich auch immer wieder die Frage, ne, kriegen wir das überhaupt hin? Ist das wirtschaftlich genug? Und das kann ich schon sagen, ne, also wenn man wirklich den Fokus darauf legt, maximal viel Wert vor Ort zu kreieren, habe ich schon auch immer wieder gemerkt, dass das Businessmodell einfach viel komplexer wird.
Ja, und um da kurz eins zu sagen, das ist auch, was du meintest mit Kapital im Fluss halten. Du hast also nicht geguckt, wie können wir hier in meiner Firma möglichst die Bilanz erweitern, sondern wie können wir vor Ort Wert schaffen.
Wie können wir vor Ort Wert schaffen, aber auch sozusagen mit Blick auf das Unternehmen hier auch immer die Frage, wie halte ich auch in dem Unternehmen das Geld im Fluss? Und was ich lange nie öffentlich gesagt habe, weil es mir unangenehm war, aber zum Beispiel war für mich auch total klar, dass ich in dem Team, in dem ich gearbeitet habe, dass es total weird wäre, wenn ich am meisten Geld verdienen würde. Also ich habe relativ schnell gemerkt, dass die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, alle in der Situation, in der ich war, einfach aus nicht so privilegierten Elternhäusern kamen wie ich. Und das war für mich auch sofort irgendwie klar, dass es sich total komisch anfühlen würde. Und genau, das heißt da auch nochmal so, ne, die Dimension von, wie kann es im Fluss bleiben.
Also das ist dann auch so ein bisschen das Gegenteil, was man sonst so klassischerweise als Start-up-Gründerin machen würde, wo ja schon immer das Ziel ist, dass, sag mal, die Gründer, Gründerinnen dann immer am meisten vom Kuchen abbekommen. Da hast du gesagt, ich bin privilegierter als die anderen, deswegen ist mein Stück vom Kuchen erstmal das Kleinste.
Ja, genau. Und das habe ich auch, also das habe ich sehr intuitiv lange gemacht und dann irgendwann, ne, als wir dann angefangen haben, im Unlearn-Business-Lab-Kontext zu arbeiten, war für mich auch total klar, wenn wir wirklich über Unlearn-Business gemeinsam Räume schaffen wollen und nachdenken wollen, ist es super wichtig, von Anfang an zuallererst diese Verteilungskomponente mit einzubeziehen. Und deshalb haben wir damals, als wir den Unlearn-Business-Lab gestartet haben, auch als allererstes mit dem Lab angefangen zur Vergütung. Ne? Das heißt, wir haben uns erstmal in einer Gruppe von, ich glaube, 6, 7 Leute zusammengesetzt und haben uns überlegt, wie könnte denn eine Vergütung aussehen, die nicht zu dem System, was wir schon vorfinden, weiter beiträgt. Und das System, was wir vorfinden, ist, dass in den meisten Kontexten die Menschen, die eh schon am privilegiertesten ausgestattet sind, die am privilegiertesten qua Geburt sind, dass die auch am meisten verdienen. Und dass die Menschen, die weniger privilegiert sind, meistens weniger verdienen, weil sie im Customer Support sitzen, weil sie vielleicht im Office Management sitzen. Und diese strukturelle Beobachtung und auch Ungerechtigkeit nicht nur nicht zu verstärken, sondern der entgegenzuwirken. Weil nicht verstärken hätte bedeutet vielleicht, wir kriegen alle gleich viel. Das wäre natürlich einiges einfacher gewesen. Und wir haben aber gesagt, wir wollen eigentlich ein Umverteilungssystem schaffen innerhalb unseres Kollektivs, würde ich es mittlerweile wahrscheinlich eher nennen. Und wir wollen vor allen Dingen auch damit Menschen die Möglichkeit geben, die vielleicht in so einem Kontext normalerweise nicht arbeiten könnten, weil der finanzielle Druck zu groß ist, ne, weil es natürlich nichts ist, wo man jetzt unglaublich viel Geld mit verdienen kann, da eine höhere Stabilität und finanzielle Möglichkeit reinzubekommen, die einfach erstmal von der Thematik, die wir da bearbeiten, nicht unbedingt da wäre, weil jetzt nicht die Leute uns Geld hinterher schmeißen. Vor allen Dingen aber auch, um die Perspektiven von diesen Menschen halt auch zu haben, ne? Und auch wirklich bewusst zu sagen, wir glauben, dass alles, was wir an Lösungen als Gesellschaft brauchen, muss immer auch aus dieser Perspektive heraus entwickelt werden, die nämlich im Endeffekt am allerbesten weiß, was gerade schiefläuft, denn ne, sie im System sozusagen nicht ganz oben hängt, sondern ne, eher im unteren Bereich.
Und das heißt aber, also ihr habt dann versucht, diese Ungleichheit, Ungerechtigkeit im Kleinen für euch zu lösen. Und wie guckst du da drauf? Ich meine, das ist ja ein systemisches Problem. Das im Kleinen zu lösen, stelle ich mir relativ anstrengend und aufwendig vor. Wahrscheinlich denkt man sich oft, oh, wieso können wir nicht diesen ganzen Laden einfach ein bisschen anders gestalten? Wie, was waren da so deine Gedanken dazu?
Also ich habe ganz oft den Gedanken, warum können wir sich einfach so machen wie alle anderen? Und dann weiß ich aber auch, dass das genau nicht das ist, was wir uns wünschen. Für mich sind das die Prozesse, durch die wir als Gesellschaft durchgehen müssen. Und das ist auch das Schöne eigentlich zum Thema Vergütung und Geld, dass alle, die da waren, ein unglaublich krasses Wachstum durchgemacht haben in ihrer Beziehung zu Geld, dadurch, dass wir das so explizit gemacht haben und darüber gesprochen haben. Also es ging in unserem Lab ganz viel darum, welche Beziehung habe ich zu Geld selbst? Wie bin ich sozialisiert worden? Wo merke ich auch, will ich nicht hingucken? Ne? Wie oft ist Geld auch für mich ein Ersatz für Wertschätzung? Für Liebe vielleicht manchmal sogar, für Anerkennung. Und wie schaffe ich es eigentlich, diese Beziehung viel bewusster zu gestalten, indem ich nicht einfach immer wieder in die gleichen Reflexe reinspringe, nämlich vielleicht mich selbst zu optimieren, sondern was passiert, wenn ich einen Moment schaffen kann, wo ich wirklich auch anders reagieren kann und anders auch mir diese Beziehung aussuchen kann. Und von daher würde ich sagen, es war und ist super anstrengend. Und gleichzeitig ist es das Geilste, was ich in meinem Leben gemacht habe, weil es halt mir unglaublich viel Freiheiten ermöglicht hat, die ich früher nicht gehabt hätte, wenn ich dieser Beziehung nicht auf den Grund gegangen wäre oder es immer noch tue. Und ich glaube, es geht den anderen auch so, wenn ich ehrlich bin.
Und aber wie guckst du da drauf? Ich meine, im Kleinen dieses strukturelle Problem zu lösen, ist ja unmöglich. Ja. Also klar, man kann sich in seiner eigenen Reise da natürlich wahnsinnig viel draus ziehen. Ja. Und wir haben jetzt ja aber eine Gesellschaft, wo die einen durch Geburt Milliarden bekommen und die anderen ihr ganzes Leben keine 20.000 Euro weg zur Seite legen können. Wie guckst du darauf, auf dieses strukturelle?
Auf das Spannungsverhältnis eigentlich und auch auf das Spannungsverhältnis, was natürlich auch eigentlich immer viel größer wird. Ne? Klar, ich meine, das ist natürlich immer wieder auch etwas, was ich gefragt werde oder was ich mich auch selber frage. Ich glaube halt, wenn ich mir wünsche, dass die Gesellschaft anders funktioniert, dann glaube ich, müssen wir bestimmte Diskurse anstoßen. Und ich glaube, auf diese Diskurse kommen wir nur, wenn wir selbst in die Praxis gehen. Und ich glaube, das ist für fast alles, was ich mache, immer das, was sich als sinnvoll erwiesen hat, dass ich, wenn ich Sachen aus dem eigenen Erleben heraus versuche anzugehen, dass sie dann meistens schlauer sind, als wenn ich einfach nur denke, die sind so. Und ich glaube, das ist sogar Umverteilung ein großes Thema. Ne? Das heißt, einfach auch mit den eigenen Stereotypen konfrontiert zu sein und mit den eigenen Fragen, die auch mit Armut zu tun haben, glaube ich, habe ich einen ganz anderen Blick darauf, was vielleicht in Bezug auf Umverteilung relevanter wäre, als das, was ich früher gedacht hätte. Ne? Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Gefühl von Empowerment, weil es ist auch unfassbar beschissen, in einem System zu sein, was sich super ungerecht anfühlt und das Gefühl zu haben, man kann nichts dran ändern. Und ich habe das Gefühl, dass ich zumindest in den Räumen, die ich mitgestalten darf, dass ich versuche, daran was zu ändern. Und ich glaube, das ist so, ne, auch vielleicht eine philosophische Frage. Ne? Also macht das Sinn? Ne? Und ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich glaube, für mich macht es einfach Sinn, weil es in irgendeiner Form meine Haltung vertieft und vielleicht auch sowas wie bestimmten Vibe in die Welt sendet. Ne? Und was auch immer der macht, ne? Vielleicht verpufft er auch und niemand kriegt es mit, aber ich glaube, ich bin mittlerweile davon abgekommen zu glauben, dass wir PolitikerInnen in nächster Zeit bekommen werden, die ernsthaft an einer gerechten Umverteilung interessiert sind, ne? Aus unterschiedlichen Gründen. Also das glaube ich nicht mehr. Und ich frage mich dann natürlich, wie können wir anders ins Tun kommen. Und ich glaube, das ist für mich so der Weg, wo ich das Gefühl habe, am Ende ist es egal, weil am Ende hat es zumindest für ein paar Menschen Sinn gemacht, die sich diesem Prozess ausgesetzt haben und hat Fragen aufgemacht, die andere interessieren. Und wir merken natürlich auch, dass unglaublich viele Leute jetzt an dieser privilegienbasierten Vergütung interessiert sind. Ne? Und das ist natürlich auch schon mal interessant, alleine als Feedback von der Gesellschaft an uns. So, ne? So, das ist spannend und da treffen wir einen Schmerzpunkt, den ganz viele Menschen haben. Und das auch zu merken, gibt mir auch wieder Hoffnung. Ne?
Würdest du das auch teilen? Weil mein Eindruck ist auch da, dass auch also selbst bei vermögenden und sehr vermögenden Menschen eigentlich die Mehrheit sagt, so wie es gerade ist, ist es nicht fair, wir hätten es gerne anders. Und genau wie du sagst, kriegen wir dann Politiker, die aber sagen, warum soll ich hier was ändern? Ist doch prima für mich und meine Buddies. Also, und wie kriegen wir das jetzt aufgelöst? Ich meine, du hast mit dem Lieferkettengesetz ja schon mal die Erfahrung gemacht, aus der Zivilgesellschaft, nicht aus der Zivilgesellschaft heraus, auch Gesetze mitzugestalten. Wie guckst du jetzt bei dem Thema Umverteilung, Steuergerechtigkeit?
Also es ist jetzt auch ein bisschen fies, ne? Aber wenn ich jetzt aufs Lieferkettengesetz schaue, was wir da gemacht haben, würde ich sagen, ich habe eigentlich sehr, sehr früh in dem Prozess gemerkt, dass das, was hinten rauskommen wird, keinen Effekt haben wird. Ne, weil ich mit in dem Prozess sehr involviert war, also im Sinne von, dass ich mitbekommen habe, wer verhandelt mit wem, welcher Entwurf liegt auf dem Tisch, welches Ressort, welches Ministerium hat welche Position, noch eine Runde weiterverhandelt. Und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir schon sehr früh in diesem Prozess bewusst geworden, dass die Mächte und die Machtverteilung so gestaltet war und ist, dass eigentlich nicht wirklich ein Gesetz dabei rauskommen kann, was wirklich einen großen Unterschied macht. Es hätte nämlich eine unglaubliche Machtverschiebung bedeutet. Und es hätte auch ein total krasses...
Machtverschiebung von?
Genau, Machtverschiebung von Unternehmen weg hin zu zivilgesellschaftlichen Organisationen, ne, Gesetzen. Also es hätte in die Lieferkette einzugreifen, Unternehmen vorzuschreiben, wie sie vor Ort bestimmte Sachen zu tun haben, wäre eine krasse Machtverschiebung gewesen. Und es hätte auch viel auf den Kopf gestellt. Und genau, und das ist auch, was wir dann im Endeffekt erlebt haben. Ne? Also das Gesetz umgesetzt wurde, es wurde komplett weich gewaschen vorher in den Verhandlungen. Es wurde dann irgendwann umgesetzt und jetzt auch schon wieder ausgesetzt von den gleichen Leuten, die eigentlich damals so getan haben, als hätten sie dafür gekämpft. Und ich glaube, das ist mir bewusst geworden, dass halt das Politik oft auch einfach nur eine, ne, also, und das heißt nicht, ich denke nicht, dass das alle böse Menschen sind, die mit einer bösen Intention in diesen Prozess reingegangen sind. Also ich glaube schon auch, dass es da vielleicht auch immer wieder auch in politischen Kreisen Hoffnung gibt, dass das System sich aus sich heraus erneuern kann. Ne? Also ich meine, das ist ja die große Frage, die wir haben. Ne? Sind wir jetzt irgendwie, gehen wir reformistisch vor und sagen, das, was wir vorfinden, können wir verbessern, indem wir bessere Gesetze haben, indem wir Macht anders verteilen, indem wir, ne, Gerechtigkeit anders strukturieren? Oder glauben wir, dass das aktuelle System das eigentlich nicht hervorbringen kann? Also eine radikale Veränderung. Und mit radikal meine ich eine, die man wirklich auch, also die auch nötig wäre. Ne? Also wenn ich auf die Ungerechtigkeit, die Ungleichheit, die Klimakrise, ne, die weltweiten Konflikte gucke und die Ungleichverteilung global. Und genau, und ich glaube, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sagen würde, dass ich meine Energie gerne darauf richten würde, mich zu fragen und mit anderen herauszufinden, was für eine Welt will ich eigentlich leben und nicht zu sagen, was müsste man im aktuellen System verändern, damit es lebenswerter wird. Ne, weil ich auch nicht glaube, dass wir das Bildungssystem, wenn wir es besser finanzieren, dass es irgendwann ein gerechtes Bildungssystem wird. Ne, wir wünschen, dass wir ein anderes Bildungssystem hätten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo ich immer wieder auch die politische Arbeit, und ich bin auch aktivistisch in Berlin in unterschiedlichen Gruppen, also ich beschäftige mich schon auch mit, ne, wo kann man durch politische Arbeit einen Unterschied machen. Aber ich glaube, ich bin jetzt gerade an dem Punkt, und ich meine, da geht es auch viel in unserem neuen Buch drüber, wo ich sage, wir müssen total aufpassen, dass wir nicht nur auf das, was kaputt ist, reagieren, sondern wir müssen eigentlich uns die Zeit und auch den Abstand nehmen, um uns zu überlegen, was wollen wir eigentlich? Und wie könnte es ganz anders sein? Und was müssen wir dafür tun? Weil ich glaube, solange wir nur in der Reaktion sind, ne, auch die Neurowissenschaft, ne, sagt, dass wir im Endeffekt, wenn wir nur im Widerstand und in der Reaktion sind, dass da eigentlich gar nicht das entstehen kann, was wir brauchen, nämlich irgendwie Kreativität und Inspiration und Intuition, ne, da ist gar kein Platz für da.
Und das ist, also unsere Arbeit mit Text Me Now, da geht es ja ganz viel darum, sich mit der, ich nenne die immer reiche Erben-Lobby anzulegen. Deutschland hat ja die Lobby von Menschen, die durch Geburt wahnsinnig reich sind und gleichzeitig natürlich diese riesigen Konzerne, die sich dann gerne als Familienunternehmen noch bezeichnen, obwohl sie halt globale, hyperkapitalistische Konzerne oft sind. Die haben ja eine unfassbare Lobbymacht in Deutschland und die haben natürlich auch so eine Diskurshoheit sich erarbeitet. Und unser Eindruck ist auch, wir müssen eigentlich jetzt mal hingehen und sagen, wir wollen den Diskurs bestimmen und die müssen reagieren, weil momentan ist es meistens andersrum, dass wir, wie du sagst, versuchen, dagegen zu arbeiten, dagegen zu argumentieren. Und dafür muss wahrscheinlich jetzt schon noch sehr viel Zivilgesellschaft und Gegenlobby entstehen, bis wir das wirklich mal gekippt bekommen, oder?
Genau, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, ein Bild zu kreieren von etwas, was wir uns eigentlich wünschen, weil wir wünschen uns ja nicht Umverteilung der Umverteilung willen, sondern wir wünschen uns eine Gesellschaft, in der es Menschen gut gehen kann, egal wie sie geboren werden. Und ich glaube, sich damit mehr zu befassen, wirklich diese Geschichte zu erzählen, also es ist so ein bisschen wie, wenn wir uns irgendwann mal über den hier Klimavolksentscheid damals unterhalten, ne? Und was ich da in dieser Kampagne super stark fand, war nicht zu sagen, die Welt geht unter, wenn wir das nicht machen, sondern es gab super schöne Bilder von Berlin, wie die Stadt klimaneutral aussehen würde, ne? Und was das bedeuten würde und welche Lebensqualität auf einmal in unsere Leben kommen würde, wenn überall Parks wären, wenn nicht überall parkende Autos stehen würden, wenn, ne, wenn irgendwie alte Menschen und junge Menschen vor den Häusern Raum hätten, um abzuhängen miteinander und nicht irgendwie Angst haben müssten, überfahren zu werden, ne? Also ich glaube, das sind so die Geschichten und die Bilder, die wir brauchen und die nur dann entstehen, wenn wir wirklich auch in so eine ein bisschen eine mentale Freiheit reinkommen und ein bisschen auch eine Freude und in vielleicht auch was Spielerisches oder was auch immer, ne? Aber das, und das ist natürlich manchmal total schwierig, das zu kreieren in der Welt, in der wir alle leben, in der gefühlt die Räume für Inspiration immer kleiner werden, der Druck irgendwie immer größer wird. Und ich glaube, für mich ist das die relevante Arbeit, die wir jetzt machen, nicht die wir jetzt machen müssen, sondern die ich mir für mich selbst wünsche, ne? Also wie kriegen wir diese Räume gestrickt? Wie, welche Qualität haben die?
Ja, und für mich gehört da auch dazu, weil genau wie du sagst, ja, wenn wir dann über Umverteilung reden und dann klingt es nach so einem komischen linken Ideologieprojekt oder so, dann ist es natürlich überhaupt nicht mehrheits- oder auf jeden Fall schwer zu verkaufen. Und ich bin auch der Meinung, wir müssen eigentlich so eine Erzählung bauen, da geht es um Wohlstand, um lauter Sachen, wo eigentlich alle Menschen an Bord sind. Und diese Erzählung lässt sich ja so stricken. Und genau wie du sagst, es geht ja nicht um Umverteilung der Umverteilung willen, sondern es geht ja darum, dass es für uns alle hier ein besseres Leben wird am Ende.
Genau, und ich lustigerweise in meinem Osterurlaub war mein Schwager, der dein Buch übrigens gelesen hat, oder beziehungsweise ich weiß nicht, ob es dabei hat, aber er hat es gelesen, und ich habe dann erzählt, dass wir uns kennen. Und es war für mich eine total interessante Unterhaltung, weil zum Beispiel er sich, glaube ich, total doll wünschen würde, mehr Zeit für seine Familie zu haben, ne, aber irgendwie in diesem System drinnen hängt, wo er sich nur dann Eigentum leisten kann, wenn er ultra viel Eigenkapital einbringt, und das ist total schwer, wenn du es nicht, ne, und dann in so einem Ding drin hängt. Und ich glaube, das sind so Dinge, die ich auch spannend finde, ne? Also ich meine, warum müssen wir alle so viel arbeiten? Natürlich, weil an bestimmten Stellen in Unternehmen sich das Kapital akkumuliert, ne? Und auch an solchen Stellen, ne, auch solche Narrative aufzumachen und zu sagen, wie können wir das mitdenken und mit darüber sprechen, wenn wir über Umverteilung sprechen.
Ja, und ich meine, jetzt haben wir wie immer die Situation wieder, der Wirtschaft geht's schlecht, weil kein Bruttoinlandsprodukt, das heißt, die vorhandenen riesigen Kapitalberge wachsen nicht mehr so wahnsinnig schnell. Und wir haben aber unfassbar viel Kapital, die Milliardäre sind unfassbar viel reicher als noch vor 10 Jahren. Und wir sagen dann, der Wirtschaft geht's schlecht. Genau. Statt mal zu fragen, wie kann dieses viele Geld, das da ist, was für die Menschen tun und nicht, also ich finde, diese Erzählung ist ja total schief, die wir da gerade uns jeden Tag ständig in allen Medien erzählen lassen.
Genau, und das ist auch wieder interessant, du hast es vorhin schon ein bisschen gesagt, ne? Das finde ich auch manchmal wirklich erschütternd, wie stark die Medien dieses Bild nicht in Frage stellen. Also wie stark das verstärkt wird und wie tief selbst in mir, die so ihr ganzes Leben sich damit beschäftigt hat, was, ne, was ich, wie ich auf Gerechtigkeit schaue, ich trotzdem immer noch auch ganz oft merke, dass sehr intuitiv meine Empathie in eine bestimmte Richtung fällt, ne, mein Verständnis in eine bestimmte Richtung fällt. Wir haben manchmal so ein Rollenspiel, was wir machen, wenn wir in Unternehmen sind und über die privilegienbasierte Vergütung sprechen. Und da gibt's 4 Rollen, die sind sehr stereotypisch aufgebaut, ne? Also irgendwie, wie ist die gesellschaftliche Positionierung, wie heißen die, wie alt sind die, was verdienen die? Und in unserem Spiel wird dann sozusagen Thomas, der Geschäftsführer von diesem Unternehmen, auf einmal derjenige sein, der am wenigsten verdient. Und es ist total interessant zu beobachten, wie immer die Leute sich am allermeisten Sorgen um Thomas machen, wie der sich jetzt mit dem geringen Gehalt fühlt. Ich glaube, das ist so exemplarisch, finde ich, an vielen Stellen. Und ich glaube, genau, dieses Narrativ ist nicht nur falsch, sondern auch total toxisch, weil es halt einen wirklich tiefer gehenden Diskurs unmöglich macht, weil wir immer irgendwie am Ende denken, und es ist wirklich, glaube ich, so stark in uns allen drin, dass die Leute, die reich sind, das irgendwie auch selbst geschaffen haben oder dass sie damit was zu tun haben oder dass sie härter gearbeitet haben als andere. Obwohl wir wissen, dass es faktisch nicht so ist, weil wir die Statistiken kennen von sozialer Mobilität, ne? Und ich glaube, oder die Verantwortung tragen, das finde ich auch immer sowas, ne? Jemand trägt die Verantwortung. Und ich denke mir so, also ich finde, man sollte zum einen erstmal zwischen Verantwortung und Macht unterscheiden, ne? Und ich kenne viele Menschen, die sehr verantwortlich als UnternehmerInnen sind, aber ich kenne auch viele Menschen, die einfach eine sehr starke Macht haben und die die Macht auch oft nicht gut einsetzen und ne, dann im Endeffekt vielleicht eher lieber Leute rausschmeißen, als ihr eigenes Gehalt zu reduzieren. Beispielsweise. Das machen wahrscheinlich viele. Und ich glaube, aber sich auch an dieser Stelle irgendwie immer wieder zu reflektieren, mit welchen Bildern gehen wir da eigentlich rein. Und ich habe ganz oft auch so Situationen, wenn mir Menschen erzählen, dass sie ihren Job verloren haben, dass die dann halt auch über ihre Führungskräfte so reden, dass sie sagen, naja, aber genau, die jetzt auch nicht leicht, die muss diese ganz, ganz schwierige Entscheidung treffen und ich will nicht in ihren Schuhen stecken. Und ich denke mir dann so, aber du hast deinen Job verloren und sie hat ihren noch. Und die verdient wahrscheinlich auch trotzdem immer noch fünfmal so viel wie du. Ne? Und das finde ich auch so interessant, dass da ganz schnell irgendwie so dieses gesellschaftliche Narrativ von, die haben es schwer, so, und deshalb ist es verdient, die Macht, die sie haben oder das Geld, was sie dafür bekommen. Ich glaube, da einfach reinzugehen und das immer mal ein bisschen stärker zu dekonstruieren und wirklich zu fragen, so ist es so, dass, ne, oder was heißt da Verantwortung? Und ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wahrscheinlich ähnlich, weil wir wahrscheinlich aus einer ähnlichen sozusagen sozialen Schicht, könnte ich mir vorstellen, kommen. Aber die meisten Leute, die ich kenne, die gegründet haben, wenn die Unternehmen irgendwann pleite gehen, dann ist es nicht so, dass die jahrelang noch irgendwelche Schulden zurückzahlen müssen oder dass die in die private Insolvenz gehen müssen, sondern die fallen meistens relativ weich und haben meistens ganz viele Möglichkeiten, dann in kürzester Zeit schon wieder ein neues Unternehmen zu starten. Und da auch nochmal sozusagen die Frage, ne, wie groß ist das Risiko wirklich, dass die Menschen dafür dann auch tragen für andere? Und es ist jetzt sehr pauschalisierend. Und es gibt auch viele andere, aber...
Mir hat das wirklich mit am meisten geholfen in meiner eigenen Entwicklung irgendwann zu... Weil ich habe mir auch diese Geschichte erzählt, oh, du bist so risikobereit, du hast da irgendwie so viel aufgebaut und bist immer krass und hattest dann irgendwann mal 40.000 Euro Schulden. Und irgendwann zu merken, so, na klar, ich hätte jederzeit meinen Vater fragen können, kannst du mir bitte irgendwie diese Schulden erlassen oder noch mehr Geld geben? Ja. Und dann mit Leuten zu sprechen, die sagen, ey, wenn ich 5.000 Euro Schulden habe, dann ist es für mich irgendwie, dann weiß ich, mein Leben ist echt in einer ganz anderen Lage. Und ich glaube, du hast vorhin ja auch gesagt, man darf, sollte vielleicht nicht immer denken, die Leute machen das mit einem schlechten Willen, sondern man sieht das ja oft gar nicht. Wenn man halt aus einer bestimmten Schicht kommt, sieht man ja gar nicht die Realität der anderen.
Genau, und man kriegt das Narrativ gefüttert. Und da dann auszubrechen und dann auch noch selbst dann ja auch noch abgeben zu müssen, wenn man es einmal dann entdeckt hat, ist halt auch etwas, was auch, ne, also ich habe das Gefühl, wenn man es, so wenn es einmal unseen ist, ne, wenn man einmal sozusagen den Vorhang runterreißt, dann folgt da viel draus. Und ich meine, ich glaube, ne, das wird bei, also das merke ich ja auch, ne, es ist halt, es geht halt dann weiter. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass du dieses Buch schreiben oder Buch geschrieben hast und dann kannst du dich aus der Nummer rausziehen, sondern wenn du wirklich Interesse hast, das für dich selbst da auch in den Schmerz reinzugehen und das zu dekonstruieren, dann ist es eine Reise, die wird dich dein Leben lang begleiten, weil du immer neue Dimensionen findest, wo du merkst, so, ah, krass, okay, ja, da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Das ist eigentlich auch nicht so richtig gerecht. Und das, so ist es bei mir halt auch. Und deshalb, ne, von irgendwie Gründung zu, ich habe ja auch noch zwischendurch dann Online Patriarchy geschrieben als Buch, ne, jetzt irgendwie, dieses Jahr schreiben wir zwei Bücher oder eins ist jetzt fast fertig und das andere schreiben wir im Oktober oder bis Oktober. Und es ist wirklich, ne, es sind alles so Themen, die halt dann, das ist so, dieses Unraveling, sagt man im Englischen, ne, wenn man einmal irgendwann dran zieht und es einfach nach und nach irgendwie sich aufribbelt, so,
ja. Ja, und ich glaube, ich befürchte, wir werden an diesen Themen noch lange dranbleiben müssen, weil du ja schon gesagt hast, wir haben jetzt erstmal keine Politiker, die, ich finde diesen Vergleich sehr schön und die Unterscheidung Macht und Verantwortung. Ich glaube, Friedrich Merz war einfach nur Macht. Er hat kein Verantwortungsgefühl dafür, dass es dieser Gesellschaft in 20 Jahren besser gehen soll als heute, ne, weil ich würde mir einen Politiker wünschen, der vor allem diese Verantwortung fühlt und nicht nur die Macht sucht. Ich wollte gerne noch zu einem Thema kommen, weil wir uns ja wirklich viel mit der Frage beschäftigen, wir haben diese krasse Vermögenskonzentration, ein paar tausend Familien besitzen ein Fünftel von allem in Deutschland, die meisten großen Firmen werden einfach weitervererbt, die Leute zahlen meistens 0 Euro Erbschaftssteuer. Für mich ist es eine totale Dystopie von der Wirtschaft auch, ehrlich gesagt. Also auch was die Frage angeht, wie viele Innovationen kommen da raus, wie viele Menschen können sich da verwirklichen. Deswegen finde ich diese Fragen von Erbschaft und Vermögenssteuer wahnsinnig wichtig für die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob du dich damit schon viel beschäftigt hast.
Mit was genau?
Ja, mit diesen Fragen. Also wie wichtig sind diese Hebel jetzt zu sagen, wir müssen einfach Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer nutzen, um das Kapital zum Zirkulieren zu bringen. Und ich meine, diese Steuern werden in allen realistischen Vorschlägen nie so hoch sein, dass jemand ernstlich ärmer wird dadurch, sondern es geht ja nur dadurch, dass die Ungleichheit nicht noch krasser wird.
Also ich glaube, dass es ultra wichtig wäre, ultra wichtig. Und auch ganz viel, wie du vorhin schon gesagt hast, unfassbar viel Wohlstand da ist. und unglaublich viel Wachstum ja auch immer noch da ist, ne? Wenn man einfach mal hinguckt, wo es gerade, ne? Also auf welchen Konten es noch wächst. Für mich ist das ein totaler No-Brainer. Deshalb habe ich die Frage gar nicht verstanden. So natürlich. Ich finde auch die Besteuerung von Kapital ein Witz, wenn man sich anschaut, wie Lohn besteuert wird. Also das macht für mich auch keinen Sinn. Ich verstehe, dass bestimmt manchmal auch schon Lohn vorher einmal besteuert wurde, aber ich finde das schon auch, ist ein komisches Gesellschaftsbild, dass du bestimmte Dinge, also dass Lohn so disproportional hoch besteuert wird und bestimmte andere Vermögen disproportional so viel weniger. Das ist einfach ein total verqueres Gesellschaftsbild. Und ich meine, da gibt es ja auch tausend Gründe für. Und du hast vorhin schon die Lobbys beschrieben. Die haben wir natürlich auch am Tisch gehabt beim Lieferkettengesetz, oder die Verbände und die Leute, die dahinter stehen. Und ja, ich glaube einfach, ich bin mir nicht sicher, ob wir, weil man muss sich ja auch dann anschauen, aus welcher Schicht kommen denn die PolitikerInnen. Und ich meine, bei Merz ist es natürlich jetzt nochmal extrem, aber auch sonst. Also ich glaube, ich habe wirklich das Gefühl, dass wir da auch ein Problem haben, dass die Menschen, die wirklich betroffen sind von bestimmten Themen, nicht die sind, die die Prioritäten setzen in der Politik. Und wir einfach in Deutschland eine sehr lange Zeit eine Politik erlebt haben, die eigentlich dazu geführt hat, dass die Ungleichheit größer geworden ist, obwohl immer wieder unterschiedliche Farben dran waren. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass es halt bequemer ist, für solche Zielgruppen Politik zu machen. Und dass das wahrscheinlich auch die sind, die wählen. Und das ist natürlich noch das größte Problem in Deutschland, dass selbst wenn du PolitikerInnen hättest, die was verändern wollen würden, wenn du dir anguckst, in was für einer Demografie wir hängen, und wer eigentlich wählt und wer die Wahlen entscheidet, dann sehen wir halt auch, dass es nicht zu einem sehr großen Teil nicht die Leute sind, die jetzt gerade von Armut betroffen oder gefährdet sind, sondern das ist die, ich weiß nicht, irgendwann in ein paar Jahren sind mehr als 50% der WählerInnen über 60 oder in Rente. In Rente, das hat Aladin Al-Mafalani letztens irgendwo erzählt. Und das sind die Leute, die die Wahlen entscheiden. Und von daher, und ich bin mir sicher, dass die Personen, die sich die Demokratie ausgedacht haben, nicht damit gerechnet haben, dass man irgendwann so ein Problem haben wird. Ist ja auch für Klimawandel dramatisch, Und es ist wirklich, also ich habe das Gefühl, das muss wahrscheinlich richtig knallen. Und was ich damit meine, ist, es muss wahrscheinlich wirklich so ein gesellschaftliches, gesamtgesellschaftliches Aufbäumen geben. Und ich hoffe, dass es nicht in Hass und Wut umschwingt, sondern ich glaube, und das ist so ein bisschen die Arbeit, die ich versuche hier in Berlin zu machen oder die mich auch inspiriert. Für mich ist es nun wichtig, dass wir schauen, wie können wir die Themen zusammenführen, die zusammengehören. Wie können wir den Kampf für die soziale Gerechtigkeit zusammenführen mit Kampf gegen Diskriminierung, mit Kampf für oder gegen Klimawandel? Und ich glaube, wenn man der Bevölkerung in Deutschland, wenn das die Value Proposition wären, wenn man sagen würde, wir nehmen das Geld, das Vermögen, was vererbt wird, um eine sozial-ökologische Transformation zu bauen, diese Themen zusammen anzugehen. Und dann hätte man nämlich die Leute, die sich ums Klima Gedanken machen und die ganzen Menschen, die vom sozialen Abstieg betroffen sind und hätte eine ganz andere Breite auch der Bevölkerung, die irgendwie sowas mittragen würde. Und ich glaube, das sind die Verbindungen, die entstehen müssen, die mich interessieren.
Und wir dürfen es aber nicht so nennen, weil leider sind ja sozial-ökologisch wurde ja leider schon so verbrannt als Ideologie. Und ich glaube, wir müssen da irgendwie Wohlstand oder was es ja letztlich auch ist. Also diese Themen, wenn wir die angehen, haben wir hier in 20, 30 Jahren viel mehr Wohlstand, als wenn wir sie nicht angehen. Ich wollte dazu noch eine Sache fragen, weil du beschäftigst dich ja auch viel mit dem Patriarchat. Und für mich, wir haben eine patriarchale Gesellschaft, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Was ich oft merke, ist, dass in dieser, ich sag mal, Erbengesellschaft, wo ja immer gesagt wird, wir als Erben halten diese Unternehmen zusammen und das ist so wichtig, wir dürfen nicht besteuert werden, weil nur wir können jetzt irgendwie hier die Arbeitsplätze halten und so weiter. Für mich ist das auch so eine sehr patriarchale Sicht auf die Gesellschaft, dass man nur sich selber zutraut, jetzt irgendwie so Arbeitsplätze und Kapital zu organisieren. Hast du dazu eine Meinung?
Ich glaube, das hat so zwei Dimensionen. Also ich finde es immer ganz interessant, wenn ich jetzt über Menschen nachdenke, die ich kenne, die so sehr stark in dieses, also die sich so beschreiben würden, dann hat das für mich immer so ein Element von sehr starker Kontrolle und sehr großer Angst vor Kontrollverlust. Und das ist für mich auch schon eigentlich so ein Bewältigungsmechanismus, der eigentlich schon in der Kindheit so ein bisschen entsteht. Also wo man, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du ein paar Leute kennst, die sehr gerne Kontrolle haben über Dinge. Also ich glaube, das ist eine Dimension davon, wo ich sagen würde, ich kenne schon viele Menschen, die ne, diese Art von Kontrolle oder die Kontrolle brauchen, um sich gut zu fühlen. Ich glaube, so diese Vorstellung davon, dass man selbst die Person ist, die sozusagen ne, benötigt wird. Ich habe so Main Character Syndrome. Ne? So, das ist auch im Aktivismus findet man das ganz viel, ne? Dass Leute denken, und ich muss mich da selbst auch zuzählen, ich habe es auch sehr lange gehabt, dass ich gedacht habe, ich könnte jetzt die Welt verändern. Ne? Also das ist so, das ist, genau, das heißt Main Character Syndrome, das finde ich irgendwie super. Genau, und ich glaube, bei mir selbst, aber auch bei anderen beobachte ich, dass diese Tendenz oft aus einer ganz starken, eigentlich aus einem ganz starken Schmerz und auch einer ganz großen Fragilität heraus entsteht, nämlich zumindest bei mir, und wie gesagt, ich habe das jetzt auch im aktuellen Buch ziemlich tief erforscht, auch in der ganzen WeltverbessererInnen-Bubble, wo das Narrativ ja sehr ähnlich ist. Na, wenn ich das jetzt nicht hier mache, dann macht's niemand. Oder ne, ich weiß, wie es geht. Und meine Hypothese ist, basierend auf vielen Gesprächen und Selbstexplorationen, ich glaube, dass ich ein ganz, ganz tief in mir ein ganz starkes Gefühl von Unsicherheit hatte, ob ich was wert bin. Eine sehr starke, also eine fehlende Selbstliebe und das Gefühl von, ich bin richtig so, wie ich bin, hatte ich halt nie. Ne? Sondern ich hatte immer das Gefühl, bin ich gut genug. Und ich glaube, dass sich dann solche Rollen zu suchen, wo man unglaublich viel Bestätigung von außen bekommt, entweder als Unternehmer oder auch als Aktivistin oder als eine Person, die sich für eine bessere Welt einsetzt oder gegen Armut oder für Gerechtigkeit, da ist unglaublich viel Resonanz von der Gesellschaft drin. Ne? Also was ist besser, als ein guter Mensch zu sein, ne? Und das gespiegelt zu bekommen? Was ist besser, als ein erfolgreicher Unternehmer zu sein und das gespiegelt zu bekommen? Die ganzen Menschen um einen herum zu haben, die einem alle das Gefühl geben, dass man total außergewöhnlich und super schlau ist, weil man sie halt bezahlt natürlich auch. Aber und ich glaube, was ich interessant finde, ist in meiner eigenen Beobachtung, dass ich gedacht habe, dass das was in mir verändert, diese Bestätigung zu bekommen. Aber eigentlich hat es mir nur gezeigt, wie groß die Kluft ist zwischen dem, wie ich mich gerne über mich selbst fühlen würde und wie andere mich sehen. Und es hat sich ein Gefühl von auch, ne, da sind teilweise wirklich auch schon so kleine Angst, also ich würde nicht sagen Angststörungen, aber ich hatte wirklich so auch so ein Gefühl von, ganz tief in mir drin hatte ich das Gefühl von, hoffentlich findet nie jemand raus, dass ich eigentlich nur eine Blenderin bin. Und dieses Gefühl wurde immer stärker, je mehr ich aus dem Außen diese Bestätigung bekommen habe, dass ich ein ganz toller Mensch bin und dass ich ganz schlaue Sachen sage und dass ich was auch immer. Ne? Und ich glaube, also ich versuche damit ein bisschen mehr Weichheit drauf zu gucken, ne? Auf diese Rollen und warum Menschen das auch ausüben. Und ich glaube, im Endeffekt liegt darunter bei vielen Menschen, bei vielen UnternehmerInnen, aber auch bei vielen männlichen Unternehmern einfach nur der ganz tiefe Wunsch, geliebt zu werden und vielleicht sogar noch der tiefere Wunsch, sich selbst lieben zu können. Und genau, und das ist halt in der Gesellschaft, in der wir gerade so sind, nicht möglich, das so zu formulieren. Und deshalb packen wir halt ganz viel oben drauf und hoffen, dass wir uns irgendwann wertvoll fühlen und gesehen und geliebt. Und es macht's, und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass es wichtig ist, auch auf solche Diskurse anders drauf zu schauen, weil dann auf einmal auf allen Seiten eine andere Weichheit entstehen kann. Und irgendwie, das ist voll verboten. Und immer wenn ich das mache, auch auf Bühnen oder so, dann merke ich richtig, wie so 20-30% im Publikum total getriggert sind von mir und total dicht machen und eigentlich mich von der Bühne schubsen wollen. Aber ich will das trotzdem nicht aufhören, weil ich glaube, ne, mit mehr Weichheit auf die Menschen an sich zu gucken und sich auch manchmal, wenn man jemanden richtig scheiße findet, zu überlegen, wie die wohl waren, als die ein kleines Kind waren und wie die aussahen. Ne? Das finde ich manchmal schon auch hilfreich, um mache ich jetzt regelmäßig bei Donald Trump gerade. Ich weiß nicht, wie viel Empathie und Compassion der jetzt irgendwie von mir verdient hat, aber ich finde es schon ganz schön gruselig, ne, mir vorzustellen, wie der wohl aufgewachsen ist und wie der als Kind war und behandelt wurde und ja, keine Ahnung.
Ja, das wäre dann sehr buddhistisch, mit den Menschen, die einem eigentlich am weitesten weg sind, denen möglichst viel Empathie geben zu wollen.
Ja, buddhistisch wäre es, das als Selbstzweck zu sehen. Ich würde sagen, mich interessiert daran die Transformation. Ne? Also mich interessiert daran auch, was macht das mit Menschen, wenn ich ihm mit Weichheit begegne. Ne? Und natürlich Donald Trump würde ich jetzt nicht mit Weichheit begegnen wollen, weil der mich wahrscheinlich auffressen würde. Aber es gibt ja viele Abstufungen davon. Und was ich schon interessant finde, ist, wenn ich so, ne, ich rede halt oft, was müssen wir verlernen, um Menschen zentriert zu arbeiten. Und da geht es ganz viel auch um emotionale Themen. Glaubenssätze, die wir ablegen müssen. Und ich finde es interessant, dass ich immer das Gefühl habe, dass vor allen Dingen ältere Herren danach zu mir kommen und mir sagen, dass sie das total berührt hat. Oder dass sie voll froh sind, dass es mal jemand sagt, weil sie ganz oft schon Zweifel hatten. Und es ist wirklich interessant, ne? Es ist immer wieder so, dass mich das total berührt und auch sehr hoffnungsvoll dann in dem Moment macht.
Also würdest du auch diese Einschätzung teilen? Jedenfalls ich habe die, dass ja eigentlich der Anteil an Psychopathen ist in jeder Gruppe relativ klein. Ja, die allermeisten Menschen sind ja eigentlich erstmal gut. Man kann natürlich Teil von einem System sein, das einen dann dazu bringt, Sachen zu machen, die nicht gut sind, aber in sich drin dieses Psychopathische, wie vielleicht Donald Trump oder Markus Söder, das ist ja nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Ja, also bei ihm zum Beispiel, dem brauchst du auch nicht mit Weichheit begegnen, weil ich glaube, das ist eine schlechte Strategie.
Ja, also ich finde, Rutger Bregmann hat so ein ganz schönes Bild in seinem Buch, der sagt, der erzählt von so einem Opa, der von seinem Enkel gefragt wird, so, ne, ist der Mensch eigentlich gut oder böse? Und dann sagt der Opa, wir tragen alle einen guten und einen bösen Wolf in uns. Und dann sagt der kleine Enkel, die miteinander kämpfen. Und dann fragt der kleine Enkel, und welcher gewinnt? Und dann sagt der Opa, der, den du fütterst. Ne, also ich würde gar nicht, also ich glaube, ich würde gar nicht so per se sagen, alle Menschen sind gut, aber ich würde schon sagen, dass wir ein sehr, sehr großes Potenzial haben, weil wir neurologisch so ausgerichtet sind, dass wir einander brauchen. Ne? Also dass Verbindung und Verbundenheit was ganz Grundmenschliches ist und auch wir alle geboren werden mit einem total tiefen intrinsischen Wunsch, uns entwickeln zu wollen und gestalten zu wollen. Und ich glaube, das sind erstmal zwei Möglichkeitsräume, die schon sehr stark in uns veranlagt sind, wo ich sagen würde, da kann man ganz gut andocken.
Ja, und wenn du aber dann eine Gesellschaft baust, wo du sagst, man hat eigentlich unfassbar viel Kapital, Deutschland ist ja eine unfassbar reiche Gesellschaft, die allermeisten Menschen kriegen davon gar nichts mit und wissen nicht, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Und ein kleiner Teil der Bevölkerung ist so reich, dass er die ganze Zeit Sorgen hat, dass er jetzt irgendwie, dass jemand ihm was wegnehmen will oder so. Dann fütterst du natürlich die ganze Zeit den Wolf.
Ja, voll, total.
Und in dieser Gesellschaft könntest du aber leicht durch Umverteilung oder, sagen wir mal, faire Steuergesetze dafür sorgen, dass du diesen Wolf viel weniger fütterst, weil die einen viel weniger materielle Sorgen haben und die anderen nicht so abgehoben reich sind, dass sie die ganze Zeit Angst haben müssen, dass ihnen jemand was wegnimmt.
Genau, genau, ja. Und gleichzeitig glaube ich, genau, das ist halt, und dieses Wolffüttern, das findet halt auf allen Ebenen statt. Ne? Das ist halt die mediale Berichterstattung, die Narrative, die wir uns erzählen. Ich glaube, in der Begegnung von Menschen, die in anderen Realitäten leben als man selbst, entsteht am meisten Wachstum. Und ich glaube, jetzt gerade oder aktuell, finde ich, haben wir es aus meiner Sicht nicht geschafft, in linken Bewegungen, wenn ich die jetzt mal so pauschal so nenne, Raum zu schaffen, wo ein wirklicher Diskurs stattfinden kann. Sondern ich habe das Gefühl, dass die Gesamtbevölkerung sich sehr stark moralisiert fühlt. Ne? Und das ist ein bisschen egal, zu welchem Thema. Das sind entweder die Leute, die mehr Steuern zahlen sollen oder die Leute, die bisschen weniger Auto fahren sollen oder ne, irgendwie weniger konsumieren sollen. Also es geht, glaube ich, durch alle gesellschaftlichen Schichten mittlerweile, dass es keinen Diskurs gibt und dass es eher so eine totale Abwehrhaltung dagegen gibt, zu sagen, sei doch mal ein besserer Mensch. Ne?
Genau, weil ich auch merke, damit hast du dich bestimmt auch viel beschäftigt, dieses, dass dann immer, jetzt hat sich kürzlich Philipp Amthor hingesetzt und gesagt, wir verteidigen das Recht der Menschen, selber zu entscheiden, was sie in den Kühlschrank tun und welches Auto sie sich kaufen. Ich denke, ah ja, das ist ja ein völliges Missverständnis. Deine Aufgabe, du als Politiker musst dafür sorgen, dass das schreckliche argentinische Steak viel teurer ist als der Tofu aus Brandenburg. Ne? Und dann können die Leute sehr gerne frei entscheiden. Aber oftmals wird dann so getan, als wären die Menschen, die eigentlich alles kaputt machen wollen, diejenigen, die Freiheit verteidigen, des Konsumenten, sich endlich gut zu fühlen bei seinen täglichen Entscheidungen. Und das finde ich echt schwierig.
Ja, das ist ein interessanter Freiheitsbegriff, ne? Weil es halt auch irgendwie immer nur Freiheit von wenigen bedeutet, ne? Weil ich meine, natürlich geht es da nicht darum, ne, die Limitationen aufzuzeigen, die ganz vielen anderen Leuten die Freiheit nehmen. Ne? Und unabhängig davon natürlich auch, wir alle wissen, dass unglaublich viele Subventionen fließen und dementsprechend da relativ wenig Freiheit drin ist. Ne? Also, aber ja, das ist, ich glaube, ich fände es schön oder ne, irgendwie, ja, diesen Freiheitsbegriff nicht immer so als Gegensatz zu sehen von Solidarität und Verbundenheit, ne, sondern das miteinander zu vereinen. Und ich glaube, ja.
Und das, was als Freiheit geframed wird, ist ja eigentlich Egoismus. Mhm. Ja. Aber Egoismus ist ja nicht, also nicht in meinem Denken Freiheit. Das ist halt Egoismus.
Es ist halt so auch Unabhängigkeit so ein bisschen, ne? Also das Gefühl von, ich kann über mein eigenes Glück entscheiden, ne? Also es hat auch schon, Naomi und ich haben oft da auch viel Austausch zu, weil sie jemand ist, sie tendiert dazu, in manchen Situationen einfach auch sehr zu genießen, mal alleine Sachen entscheiden zu können oder alleine zu sein, ne? Und auch dieses Gefühl von Unabhängigkeit, ne? Und Freiheit dadurch zu haben und gleichzeitig ne, wir uns auch beide immer wieder in einem Spannungsverhältnis bewegen von, genau, also wo ist das Egoismus? Ne, wo nutze ich auch Freiheit, um einfach meine eigenen Privilegien weiter so zu fahren wie bisher und tue so, als würde ich einfach nur frei und unabhängig sein wollen, aber eigentlich will ich mich einfach nicht um andere kümmern. Ich habe gar keinen Bock mehr, bestimmte Sachen anzugucken, weil ich eigentlich weiß, das müsste ich. Und sobald ich mit anderen Leuten zusammen bin, merke ich, ah ja, okay, nee, da kann ich jetzt nicht so drüber hinweggehen. Na, also das finde ich schon, also es ist auch so ein total spannender, also eine spannende Selbstexploration.
Das sind sehr spannende Themen. Naomi Ryland, falls nicht jeder sie kennt, mit der hast du Bücher geschrieben, Filme gegründet. Ich habe noch so ein, zwei Gedanken und dann komme ich schon zur Abschlussfrage für dich. Ich wollte nur kurz noch reinschmeißen, weil ich das wirklich gerade sehr spannend fand, dass du so über dieses Unsicherheitsgefühl, nicht genug zu sein, reflektiert hast. Und ich habe da mal mit einem amerikanischen Freund drüber gesprochen und er meinte so, na, ist doch klar, dass der Kapitalismus das braucht. Sonst funktioniert das System doch gar nicht. Wenn wir uns nicht die ganze Zeit alle als zu wenig fühlen, dann macht doch keiner diesen Scheiß mit. Und ich glaube, wenn man das so durchdekliniert, merkt man ja, okay, unser Ziel als Gesellschaft ist Bruttoinlandsproduktsteigerung. Das bedeutet, dass die Menschen, denen schon sehr viel Geld gehört, einfach jedes Jahr immer reicher werden. Und um das möglich zu machen, das so durchzudeklinieren durch die Gesellschaft, müssen wir uns alle immer als nicht genug fühlen. Ja, und ich meine, da können wir auch mal hoffentlich dran rütteln zu sagen, ist das wirklich unsere oberste Metrik, dass die Kapitaleigentümer immer reicher werden? Warum? Na, da könnten wir ja mal drauf gucken. Und ich habe jetzt ein paar Mal auch mit Leuten schon diskutiert, wir haben jetzt ja gerade sehr große Krisen vor der Tür stehen. Warum nicht wie nach dem Zweiten Weltkrieg, Lastenausgleich, 50% Vermögensabgabe, die sehr großen Vermögen sollen einfach mal über die nächsten 30 Jahre abgeben, dass wir diese ganzen Herausforderungen finanzieren können. Und das sind jetzt nur so Gedanken von mir, aber meine Abschlussfrage ist an dich, wenn alles gut geht, wie möchtest du, dass in den nächsten 20 Jahren diese Wirtschaft und Gesellschaft jetzt in Deutschland weiterentwickelt? Also wo würden wir in 20 Jahren stehen, wenn alles, was du sinnvoll fändest, Realität werden würde?
Oh Gott, 20 Jahre.
Oder kannst du auch einen anderen Zeithorizont
nehmen? Nee, ist schon interessant. Ich bin ja, wie gesagt, eher für so die gesamtgesellschaftlichen Visionen. Ne? Aber wenn ich mir vorstelle, wie ich mir wünschen würde, Wirtschaft funktioniert, würde ich hoffen und vielleicht schon früher, aber wahrscheinlich 20 Jahre ist realistisch, würde ich mir wünschen, dass Unternehmen nicht mehr als Boxen, als abgeschlossene Einheiten gedacht werden, sondern es Netzwerke gibt. Und diese Netzwerke sind alle miteinander verbunden und machen es möglich, Ressourcen viel effizienter zu nutzen. Dann geht es darum, dass vielleicht ein Unternehmen in bestimmten Zeiträumen total viel Liquidität hat und ein anderes Unternehmen das braucht. Und das wird dann halt geteilt. Oder vielleicht ein Unternehmen irgendwie irgendwas herstellt, wo in bestimmten Jahreszeiten ganz viele Menschen gebraucht werden und in anderen halt nicht. Und das ist im Endeffekt ein organisches Netzwerk, wo ganz viele Einheiten miteinander verbunden sind. Und in meiner Idealvorstellung würden dazwischen oder drumherum überall Menschen sein, die aber in einem bedingungslosen Grundeinkommen eigentlich existieren, was nach Privilegien strukturiert sein müsste, weil wir ja schon so eine große Ungerechtigkeit am Anfang hatten.
Und das würde bedeuten, die schon reich geboren werden, kriegen...
Genau, kriegen weniger als die Leute, die sozusagen nicht reich geboren wurden und die nicht erben werden oder die Schulden haben. Und die Vorstellung wäre dann, dass die Menschen sich eigentlich relativ flexibel zwischen diesen Einheiten, die dann Unternehmenspunkte sind, ne, oder Knäule, bewegen können. Ne? Und das ist natürlich total komplex und das muss man sich angucken. Aber das ist im Endeffekt schon ein bisschen, was wir gerade auch im Kleinen versuchen. Ne? Also du hast vorhin gesagt, ich bin irgendwie Geschäftsführerin für 3 Unternehmen und so weiter. Aber wir gucken uns das gerade schon an, wie könnte das funktionieren? Ne? Also wie kriegen wir hin, dass Menschen flexibler zwischen vielleicht sowas wie Marken auch oder Produkten auch hin und her switchen können und so eine. Und ich finde auch, und das ist, finde ich, auch eine total spannende Frage, ich beschäftige mich ja sehr viel auch mit so einer menschenzentrierten Arbeiten, wie kriegen wir die Fremdbestimmung weg? Wie kriegen wir dieses Gefühl weg von, ich gebe eigentlich das, was mich zum Menschen macht, nämlich meine Gestaltungskraft, jemand anders, und er macht damit, was er will. Und ich glaube, das ist so eine ganz entscheidende Frage, wo ich das Gefühl habe, dass da unfassbar viel Veränderung und Innovation drin hängt, wenn wir diese Fremdbestimmung aufheben können. Und für mich wäre sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen halt die Möglichkeit, dass Menschen wirklich sich an den Stellen einbringen können und wo sie halt auch das beitragen können. Und natürlich, ich meine, wir sind jetzt in einem utopischen Konstrukt, ne, dann ergeben sich natürlich Fragen wie, was machen wir mit den Jobs, die keiner machen will? Und ich finde das auch interessant, sich zu fragen, okay, wie machen wir das eigentlich? Ne? Entweder wir automatisieren es, oder wir lassen es, oder wir rotieren. Ne? Also ich finde auch solche Fragen sich als gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen mal zu stellen. Und wie gesagt, das klingt alles super utopisch, aber du hast vorhin schon, ich finde mal ganz schön, in die Vergangenheit zu schauen und mal so radikale Brüche irgendwie aufzuzeigen und zu sagen, das hatten wir schon oft in der Menschheitsgeschichte, ne, dass Sachen sich total krass verändert haben, weil alles irgendwie zusammengekommen ist und so viele Krisen auf einmal halt dann so ein Momentum ausgelöst haben. Und
die, ich meine, diese Idee, dass Unternehmen alle danach streben sollten, irgendwie riesige Konzerne mit maximalen Renditen für ihre paar Eigentümer und Monopolbildung, es ist ja nicht das Einzige, wie man eine Wirtschaft organisieren kann, und das war ja früher auch nicht so.
Genau.
Aber die hätten dann wahrscheinlich jetzt nicht so viel Platz in deiner Vision von einer gesunden Wirtschaft. Diese.
Nee. Die wird es mir geben. Aber ich meine, das ist, glaube ich, auch, also ich glaube, diese, also ich meine, das, ich meine, natürlich wird es Volkswagen in 10, 15, 20 Jahren nicht mehr in der Form geben, wie es das jetzt gibt. Genauso wie viele andere Konzerne, glaube ich. Also ich glaube, diese Bewegung, also wenn man das in der Systemtheorie so anschaut, ich glaube, wir sind jetzt gerade nochmal in so einem Aufbäumen-Moment, ne? Also wo halt einfach irgendwie alles nochmal hochgefahren wird, alles, was irgendwie unnütz ist, Nachhaltigkeit wird abgeschmissen, hier Diversity und Inclusion wird weggeschmissen. Wir sind jetzt gerade nochmal so, okay, wie kriegen wir das jetzt nochmal so krass auf Profit und, ne, irgendwie auch Selbstmaximierung oder Selbstnutzenmaximierung, ne, wie können wir das jetzt nochmal so richtig hochfahren? Aber man sieht ja gerade auch schon, ne, ich meine, kam gerade vor kurzem wieder diese Befragung raus, wie viele Menschen ihren Job hassen. So, ne? Und das sind wirklich also mittlerweile, keine Ahnung, also die haben nicht gefragt hassen, sondern die eigentlich einen Job wechseln wollen würden, das sind über 50%. Ne? Und ich glaube, es spitzt sich an so vielen Ecken und Enden zu. Und ich bin gespannt. Also es macht mir total Angst. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir, in Anführungsstrichen Linken, anfangen müssen, Chaos mehr zu umarmen. Und nicht so Angst davor haben, weil die Rechten lieben Chaos. Die können das ultra gut für sich nutzen. Und wir schrecken da ein bisschen vor zurück und sind so, oh Gott, wenn jetzt alle Werte nicht mehr gelten, die wir früher hatten. Und ich glaube, das irgendwie ein bisschen mit mehr Gestaltungsfreude und auch mit mehr Flexibilität und mit auch ganz viel Liebe und Vertrauen aufzubauen und zu nutzen, das macht mir auf jeden Fall Angst. Aber ich glaube, es, auf jeden Fall merke ich auch eine krasse also Inspiration und Aufregung, wenn ich darüber nachdenke. Und auch jetzt irgendwie im aktuellen Buch rausgefunden, das Gefühl von Angst und von Aufregung ist das gleiche im Körper. Ne? Also Excitement und sozusagen Angst. Und deshalb, ja, es ist wahrscheinlich das Gefühl, mit dem wir alle ganz schön viel sitzen werden.
Und ich gehe auf jeden Fall mit dem Gefühl raus, sehr neugierig auf das neue Buch zu sein. Ich bin sehr gespannt und hoffe, es kommt bald raus.
Ende August. Ja, ich glaube 31. August. Ja, ist der Termin. Ja, nee, ist gerade noch in den letzten Schleifen. Und ja, ich bin nervös, freudig, habe Angst und bin excited. Ja.
Voll gut, dann vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank.